Radio 1. Die Profis. Mit Milena Fessmann. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Genau, es ist Zeit zum Spielen und es ist Zeit für unser Scannerspiel. Das heißt, Sie sollen uns mal schön bitte anrufen unter 0331 70 99 111. Ja, und die Leitungen werden voll und wir hören noch ein bisschen Musik, nämlich Bess Gibbons. Hier ist sie. Floating on a Moment. Aktuelle Single. Sehr schön. Bess Gibbons ist das. Floating on a Moment hat ein ziemlich tolles Konzert in Berlin gespielt und eine tolle Platte gemacht. Genau, Sie hören die Profis an diesem Samstag und wir spielen jetzt das Scanner-Spiel. Es gibt ein Buch zu gewinnen, das schreckliche Zebra, Fotos und ihre Geschichten von Klaus Cäsar Zehra im Diogenes Verlag erschienen. Kostet 25 Euro. Es gibt alte Fotos, die sind weit mehr als nur Dokumente einer vergangenen Zeit. Sie sind geheimnisvolle Geschichtenerzähler, die die Fantasie des heutigen Betrachters anregen. Mal kurios und mal anrührend stellen Sie uns jedes Mal auf Neue die Frage, was war da eigentlich los? Diese schönsten Sammlerfunde aus Flohmarktkisten und ausgemasterten Fotoalben hat Klaus Cäsar Zehra zusammengestellt und alles das findet man in diesem wunderschönen Buch und Ingo hofft wahrscheinlich auch, dieses Buch gleich gewinnen zu können. Guten Morgen, Ingo.
Hallo.
Hallo, guten Morgen. Alles schön an diesem Samstagmorgen?
Ja, ein bisschen wolkig, aber ansonsten.
Ach, wolkig, das teilen wir. Hier ist auch wolkig. Wo sind Sie denn?
In Bayreuth.
In Bayreuth, ah, das freut uns natürlich immer sehr, wenn Menschen nicht aus Berlin unsere Sendungen hören bei Radio 1. Waren Sie früher mal in Berlin oder woher kennen Sie Radio 1?
Richtig, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen, lange Zeit gelebt und seit knapp 10 Jahren nehme ich Radio 1, insbesondere samstags und sonntags im Online-Radio mit.
Sehr schön, das freut uns natürlich sehr. Das ist ein wirklich schönes Buch, was Sie gewinnen können. Sie haben sich wahrscheinlich die ganze Woche schon auf diesen Moment vorbereitet, alle Wissenschaftszeitungen durchgelesen, um wissen zu können, ob wir mit unseren Vorschlägen richtig oder falsch liegen, oder?
Leider nicht.
Genau, wer macht das schon? Aber sind Sie bereit? Dann wollen wir jetzt mal spielen und wir haben die erste Meldung. Hier ist sie.
Babymöwen essen lieber Brot als Fisch. Wer kennt es nicht? Ein Snack am Strand kann schnell zu einem risikoreichen Unterfangen werden. Zumindest, wenn Möwen in der Nähe sind. Denn die Vögel sind Essensdiebe. Und das anscheinend schon als Küken. Zumindest laut einer britischen Studie. Forschende haben 27 Jungtiere entweder mit einer Stadtkost aus Katzenfutter und Brot oder mit einer Meereskost aus Muscheln und Fisch gefüttert. An bestimmten Tagen durften die Küken zwischen beiden frei wählen. Das Ergebnis? Die meisten kleinen Seemöwen entschieden sich für das Brot.
Tja, Ingo, richtig oder falsch? Essen Möwen lieber Brot oder lieber Fisch?
Fängt gut an. Also erstmal würde ich sagen, Möwen sind sicherlich so kleine Räuber, wie man es von dem einen oder anderen Ostseeurlaub kennt. Ich vermute, denen ist es relativ egal, auch wenn natürlich das Seeessen, sage ich jetzt mal, doch eher die biologische Sache ist. Ich denke, dass sie das Katzenbrotfutter bevorzugen.
Tja, Ingo, das war ein kurzes Zusammenspiel von uns beiden, denn die Möwen haben sich mehrheitlich für den Fisch entschieden. Das heißt, es ist falsch. Tut mir leid.
Jo, danke schön.
Schönen Samstag noch.
Danke, wiederhören.
Tschüss, und dann gehen wir mal zu Marion. Hallo Marion.
Hallo.
Hallo, guten Morgen. Was hätten Sie gedacht? Ist es der Fisch oder ist es das Brot?
Ich hätte gedacht, es ist das Fisch, der Fisch.
Okay, dann wären Sie jetzt schon weiter, wenn das richtig gewesen wäre oder Sie sich beziehungsweise für die falsche Meldung entschieden hatten. Aber Sie bekommen natürlich auch noch eine und die hören wir jetzt.
Nudeln brauchen länger, wenn es stürmt. Die Nudeln sind zu hart und das sonst so perfekt gekochte Ei ist noch viel zu weich. Grund dafür könnte ein Unwetter sein. Denn der veränderte Luftdruck hat Einfluss auf den Siedepunkt von Wasser. Der sinkt, weshalb das Wasser im Topf schon bei unter 100 Grad Celsius anfängt zu kochen. Das Problem? Die Kochzeiten von Lebensmitteln sind auf 100 Grad Celsius heißes Wasser abgestimmt. Durch die niedrigere Kochtemperatur bei Sturm dauert es also länger, bis Eier hart oder Nudeln al dente sind.
Tja, Marion, wie ist es, wenn man bei Sturm kocht? Dauert es länger oder geht's schneller?
Es dauert länger.
Das stimmt tatsächlich. Oder beziehungsweise Nudeln brauchen tatsächlich länger, wenn es stürmt. Das ist aufgefallen im November 23, als ein Sturm über Großbritannien hinwegzog. Da haben die Forscher nämlich festgestellt, dass der tiefe Druck dazu geführt hat, dass das Wasser in England bei unter 98 Grad Celsius angefangen hat zu kochen. Damit liegen sie richtig. Also in England oder bei Sturm vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen. Kommen wir zum nächsten Quiz.
Der Schutz von Geiern kann Menschenleben retten. Sie sind weder besonders ansehnlich noch sehr beliebt, Geier. Dabei haben Umweltökonomen aus England und Amerika herausgefunden, die Anwesenheit der Tiere rettet Menschenleben. Aufgefallen ist das bei einer Untersuchung der Sterbezahlen in Indien. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre sind Geier dort fast vollständig verschwunden. Die Folge? In den Jahren darauf starben jährlich knapp 100.000 Menschen mehr. Grund dafür ist laut den Forschenden, dass die Geier eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Sie entsorgen zum Beispiel Kadaver, die sonst schwere Krankheiten übertragen können. Ein Leben mit Geiern ist also gesünder für alle.
So, Marion, jetzt sind Sie wieder dran.
Also, mein Gefühl sagt mir, es stimmt.
Warum?
In Indien leben viele Menschen und das Gesundheitswesen ist da nicht so gut aufgestellt. Und ich denke, dass die Geier da die Gesundheitspolizei sind.
Das stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Die Forschenden betonen, dass das große Artensterben gerade dazu führt, dass die Politik entscheiden muss, welche Arten besonders schützenwert sind. Und die Studie dazu soll zeigen, dass eben genau Geier in diesem Falle genau das machen, was wir gesagt haben. Nämlich sie entsorgen Kadaver, die sonst schwere Krankheiten übertragen können. Ja, und damit haben Sie ein Buch gewonnen. Wollen Sie weitermachen?
Danke. Nein, ich möchte gerne das Buch haben.
Dann kriegen Sie dieses Buch. Wir freuen uns sehr. Das kriegen Sie natürlich zugeschickt. Was machen Sie heute noch an diesem Tag? An diesem ja etwas regnerischen Tag?
Ich warte den Regen ab und werde mit meinem Mann zusammen ordentlich im Haus aufräumen und dann abends wahrscheinlich auf eine trockene Gartenparty gehen.
Auf eine trockene Gartenparty. Das hoffen wir dann mal sehr, dass die Gartenparty trocken bleibt. Genau, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Räumen Sie schön auf und Grüße an Ihren Mann. Der hat ja mitgemacht, oder? Wenn ich das richtig gehört habe.
Genau.
Sehr schön. Dann schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ungefähr 10% aller Frauen leiden an Endometriose und haben besonders während der Menstruation starke Schmerzen. Obwohl viele Frauen betroffen sind, ist die Ursache der Erkrankung immer noch unklar. Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre und eine Heilung gibt es bisher auch nicht. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz, denn Forschende der ETH Zürich und der EMPA haben ein Hydrogel-Implantat gegen Endometriose entwickelt und das ist gleichzeitig auch noch ein Verhütungsmittel. Darüber wollen wir jetzt reden mit Professor Dr. Inge Herrmann. Sie ist Chemieingenieurin und Professorin für Medizininnovation in Zürich und sie leitet die Gruppe Nanoparticle Systems Engineering und hat das Hydrogel-Implantat mit ihrem Forschungsteam entwickelt. Guten Morgen, Frau Herrmann.
Guten Morgen.
Vielleicht mal zur Auffrischung. Was weiß man denn bisher, was passiert bei Endometriose im Körper?
Leider weiß man immer noch sehr wenig, was eigentlich passiert. Es gibt verschiedene Theorien. Und eine davon ist, dass Menstruationsblut während der Menstruation durch den Eileiter in den Bauchraum zurückfließt. Und bei einigen Frauen kann sich offenbar durch hormonelle Bedingungen, können sich diese Zellen dann festsetzen und Endometrioseherde bilden. Aber im Moment ist es eine Theorie, eine von vielen Theorien.
Okay. Sie haben jetzt, ich habe schon gesagt, ein Hydrogel-Implantat entwickelt, das soll helfen gegen Endometriose. Was ist denn erstmal ein Hydrogel?
Ein Hydrogel ist ein sehr weiches Material, das aus Wasser und Polymer besteht. An der Konsistenz her kann man sich das Material ein bisschen vorstellen wie ein Gummibärchen.
Okay, so kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, aber wie kann denn dieses Implantat gegen Endometriose wirken?
Wir denken, dass dieses Implantat, wenn es in den Eileiter eingesetzt wird, dieses Zurückfließen der Menstruation, des Menstruationsbluts verhindern könnte und so dieser Wirkmechanismus, dieser mögliche Wirkmechanismus unterbrochen wird.
Und braucht man dafür eine OP? Also kann das einfach so eingesetzt werden?
Nein, das kann minimalinvasiv eingesetzt werden. Also mit einem ganz kleinen Instrument, das sollte auch nicht schmerzhaft sein. Also es könnte wir denken, ohne Anästhesie sogar eingesetzt werden. Also wirklich ein sehr minimalinvasiver Eingriff. Weil dieses Hydrogel ist in seinem Originalzustand auch erstmal ganz, ganz klein und schwillt dann erst mit der Flüssigkeit im Eileiter ein bisschen an. Und deshalb ist auch dieses Reinsetzen in den Eileiter eigentlich ganz einfach.
Also nicht vergleichbar zum Beispiel mit einer Spirale?
Nein, wir denken, dass es schmerzlos und viel, viel schonender eingesetzt werden kann.
Nun wirkt das Hydrogel gleichzeitig als Verhütungsmittel. War das dann auch ein Ziel, das sozusagen zu kombinieren, einerseits gegen Endometriose helfen und gleichzeitig verhüten?
Ja, eigentlich war das Verhüten das erste Ziel, das wir hatten. Und dieses Rückschießen des Menstruationsbluts verhindern haben wir dann tatsächlich erst im Gespräch mit den Gynäkologen wirklich entdeckt, dass das vielleicht auch helfen könnte oder zumindest dazu beiträgt, dass man diese Rolle des zurückfließenden Menstruationsbluts in der Endometriose untersuchen kann.
Die Endometriose-Erkrankung wird ja häufig auch von einem unerfüllten Kinderwunsch begleitet, weil Endometriose zur eingeschränkten Fruchtbarkeit führen kann. Ist diese Form dann für Frauen mit Kinderwunsch daher nicht geeignet? Also dieses Implantat?
Ja, also es ist leider noch unerforscht, aber es könnte schon sein, dass diese Endometriose-Herdablagerung auch in den Eileiter ein bisschen verhindert werden kann, wenn dieses Hydrogel den Eileiter quasi schützt. Und es wäre schon möglich, dass das ein Eileiter schont und dann bei Kinderwunsch das Hydrogel entfernt werden kann und so schon hilft. Aber das ist halt noch nicht bewiesen. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren beweisen können und diese Frage auch wirklich beantworten.
Sie sagten schon in den nächsten Jahren. Wo stehen Sie denn aktuell in der Forschung? Also wie lange wird es noch dauern, bis klinische Studien durchgeführt werden und womöglich das Hydrogel dann auch zu kaufen sein wird?
Ja, das wird noch wahrscheinlich fünf Jahre mindestens dauern. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Material wirklich auch langfristig keine Nebenwirkungen hat, weil diese meistens sehr jungen Frauen würden dann dieses Material auch lange in sich tragen. Und da müssen wir schon ganz, ganz sicher sein, dass es wirklich keine Nebeneffekte hat. Und das muss in Langzeitstudien verstanden untersucht werden, um wirklich sicher zu gehen.
Ein Hydrogelimplantat gegen Endometriose. Wir sprachen dazu mit Professor Dr. Inge Herrmann. Sie ist unter anderem Chemieingenieurin und Professorin für Medizininnovation in Zürich und hat das Implantat entwickelt. Vielen Dank. Drücken wir uns alle mal die Daumen. Tschüss. Überschwemmungen, Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände, all das hat in den letzten Jahren große Schäden angerichtet. Umso wichtiger ist es, erste Anzeichen für Extremwetterlagen früh zu erkennen, um schnell Maßnahmen einleiten zu können. Und dabei soll jetzt ein überregionales Frühwarnsystem helfen. Wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Jörg Luterbacher, Klimatologe, Professor für physische Geographie mit den Schwerpunkten Klimatologie, Klimadynamik und Klimawandel an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und außerdem ist er auch noch Koordinator des Horizon Europe Projektes Medusa. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fessmann.
Medusa haben wir gerade schon angesprochen. Im Horizon Europa Projekt wird ein Frühwarnsystem für Europa und den Mittelmeerraum entwickelt, das vor Naturkatastrophen warnen soll. Warum braucht es so ein überregionales Frühwarnsystem?
Der menschgemachte Klimawandel, wie Sie das bereits erwähnt haben, führt zu häufigeren und intensiveren Extremwetterereignissen. Besonders Europa und der Mittelmeerraum sind sehr anfällig auf Hitzewellen, andere Katastrophen wie Überschwemmungen, Waldbrände, Erdrutsch und Stürme. Und ein Frühwarnsystem kann deshalb helfen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenleben zu retten, Schäden in den verschiedenen Wirtschaftssektoren zu minimieren sowie Schutz der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Und genau hier liegt ein Fokus dieses Medusa-Projektes, welches ein Mittelmeer- und europaweites Vorhersage- und Frühwarnsystem für Naturgefahren aus bestehenden Elementen aufstellen will. Und insgesamt trägt ein Frühwarnsystem dazu bei, eben die Widerstandskraft gegenüber vielfältigen natürlichen Bedrohungen zu erhöhen und die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu gewährleisten.
Wie früh kann denn ein Frühwarnsystem überhaupt warnen?
In unserem Projekt haben wir verschiedene Stufen. Das geht wirklich bei Überschwemmungen beispielsweise innerhalb von einigen Stunden. Bei Hitzewellen kann das einige Tage angehen und bei Trockenheit beispielsweise funktioniert das in einigen Wochen für einige Monate. Also wir haben die verschiedenen Stufen je nach Naturgefahr, wo wir das optimal dann umsetzen können.
Mit dem Warnsystem sollen also die BürgerInnen schneller erreicht werden. Inwieweit richtet sich das Warnsystem denn auch an die politischen Akteure und an die Wirtschaft?
Dieses Projekt ist eben sehr angewandt und es geht eben nicht nur an die Wissenschaft selbst, sondern wir machen eigentlich dieses überregional übergreifende Frühwarnsystem, welches zu mehr Sicherheit führt und mehr effiziente Reaktion auf natürliche Katastrophen ermöglicht und eben mehrere Regionen betrifft. Und baut das Medusa-Projekt auf bestehende regionale, nationale Infrastrukturen auf und füllt Lücken und braucht eben neue innovative Technologien wie künstliche Intelligenz. Und das soll dann eben die Bevölkerung einerseits schützen, aber auch wichtige Informationen für politische Entscheidungsträger zur Verfügung stellen, um eben Leben kurzzeitig zu retten.
Wie genau funktioniert denn dieses Frühwarnsystem?
Also ein effektives Frühwarnsystem muss spezifische Indikatoren für verschiedene Gefahren erkennen, um rechtzeitig und eben präzise Warnungen auszugeben. Beispielsweise für Hitzewellen sind dies die Temperatur, dauerhaft hohe Temperaturen über einen festgelegten Schwellenwert beispielsweise. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle, aber auch die Kombination von beiden und die Nachttemperaturen. Und für Waldbrände sind das Temperaturinformationen, aber auch Feuchtigkeitsinformation, das Austrocknen der Vegetation, starke Winde, die eben beispielsweise das Feuer ausbreiten können, Boden- und Vegetationsfeuchte und Blitzaktivität. Und bei Überschwemmung sind es die Niederschlagsmengen, intensive anhaltende Regenfälle, Bodenfeuchtigkeit, Schneeschmelze und die Kombination von Echtzeit-Datenüberwachung, Radar- und Satelliteninformationen und präzise Vorhersagemodellen. Und eine effektive Kommunikation ist eben entscheidend für den Schutz von Leben und Eigentum. Und das ist das, was das Medusa-Projekt in Europa, dem Mittelmeer und Teilen von Afrika anstrebt.
Wie lange wird es denn noch dauern, bis das Warnsystem an den Start gehen kann?
Wir haben verschiedene Pilotregionen innerhalb von Europa. Eins ist beispielsweise in Slowakien und Georgien. Da geht es um Erdrutsche und Überschwemmungen. Dann gibt es ein anderes Paar. Wir haben Athen in Griechenland und äthiopische Nationalparks. Da geht es um Hitzewellen und andere Extreme. Und wir haben Schweden und Barcelona. Und zusätzlich haben wir ein anderes Paar, wo wir eben dafür zusammen versuchen, das innerhalb von den nächsten 2,5 Jahren zu etablieren und dann eben auch nachhaltig weiterzuführen. Und das versuchen wir dann, wenn es erfolgreich ist, beispielsweise auch in der Karibik, in Asien anzuwenden.
Ein europäisches Frühwarnsystem für Extremwetterereignisse. Wir sprachen mit Professor Dr. Jörg Lutherbacher, Klimatologe an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und Koordinator von Medusa. Vielen Dank. Tschüss.
Danke, tschüss.
In einigen asiatischen Ländern gibt es sie schon, Roboter in der Pflege. Sie sollen die Pflegekräfte entlasten und die Betreuung von PatientInnen sinnvoll unterstützen. Jetzt ist die Frage, ob das bei uns auch interessant wäre. Das soll jetzt eine Pilotstudie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg herausfinden. Das Projekt soll vor allem herausfinden, wie sich die Mensch-Roboter-Interaktion gestaltet, welche Vorteile sie bietet und wo sie an ihre Grenzen stößt. Wir sprechen mit Vertretungsprofessorin Dr. Bettina Glunde. Sie leitet das Fachgebiet Pflegewissenschaft und klinische Pflege an der BTU, wo die Studie durchgeführt wird. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Warum ist es denn wichtig, den Einsatz von Robotern in der Pflege zu untersuchen?
Ja, es ist natürlich ganz elementar, dass wir versuchen, eben auch weitere Möglichkeiten zu erschließen, wie Assistenzdienste sozusagen in der Pflege auch für die Zukunft für uns ermöglicht werden können, sodass eben auch Pflegende entlastet werden auf der Station. Und dazu bietet sich der soziale Roboter Pepper zum Beispiel ganz hervorragend an.
Beschreiben Sie doch mal, in welchen Bereichen die Robotik generell zum Einsatz kommen könnte. Also ein bisschen genauer sozusagen.
Ja, also wir denken daran, dass wir das sehr gut in der Langzeitpflege verorten können, beispielsweise auch auf Stationen der Kurzzeitpflege, so wie wir das jetzt auch an der Medizinischen Universität Karl Thiem durchgeführt haben. Dort wurde eine geriatrische Station ausgewählt, eine Tagesstation, wo Menschen also partiell zur Betreuung und Begleitung kommen. Und dort haben wir eine Beratung mit dem sozialen Roboter Pepper eben durchgeführt. Das hat mein Kollege Herr Jörg Mattei in erster Linie organisiert, durchgeführt, der ja seine Masterarbeit schreibt in diesem Bereich. Und da sind wir davon überzeugt, dass das auch langfristig eine Möglichkeit ist, Patienten und Patientinnen assistiv zu unterstützen.
Sie haben den Roboter Pepper schon beschrieben, den können Sie mir gleich noch mal ein bisschen erklären. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass die Roboter vor allem soziale Interaktionen übernehmen und keine pflegerischen Tätigkeiten, oder?
Das ist richtig. Also diese Form oder diese Art der Roboter namens Pepper sind also dazu in der Lage, in soziale Interaktionen einzutreten. Zuvor werden solche Roboter natürlich auch von Menschen programmiert, so durch Herrn Jörg Mattei eben auch geschehen. Und dann sind sie dazu in der Lage, auch fachlich sehr gut zu beraten.
Stellen Sie uns Pepper doch mal vor. Wie sieht Pepper aus?
Ja, Pepper ist 1,20 Meter groß. Er gehört zur Gruppe der humanen Roboter. Er kann gestikulieren, er hat eine Mimik, er kann sprechen und er ist speziell dafür auch gebaut worden, um in Interaktion mit Menschen zu treten. Er kann Emotionszustände über die Analyse von Mimik und Gestik wahrnehmen und kann darauf reagieren. Und das ist das Besondere an diesem Roboter.
Aber nochmal nachgefragt, was genau macht Pepper, wenn er mit ProbandInnen zu tun hat?
Also Pepper erhebt sozusagen jetzt am Beispiel einer Trinkberatung den Bedarf eines Menschen. Was ist also wichtig? Wie viel Flüssigkeitsaufnahme wird zum Beispiel bei einem älteren Menschen am Tag tatsächlich durchgeführt, also wie viel trinkt ein alter Mensch täglich, das kann er erfragen und er kann diesen individuellen Aussagen folgen und dann vielleicht auch feststellen, aha, das ist vielleicht noch etwas zu wenig, was da jemand trinkt und man müsste jetzt die Person sozusagen befähigen, dass sie mehr trinken wird in Zukunft. Und das kann Pepper.
Kann Pepper auch Smalltalk?
Ja, Pepper kann auch Smalltalk. Wir haben auch eine Linie programmiert, dass wir so über ganz allgemeine Themen mit ihm sprechen können, wie über das Wetter. Ja, also so Warm-up-Fragen, die man ja sonst auch bei jeder Begegnung erstmal äußern würde.
Wie kommt denn Pepper bei den PatientInnen an?
Pepper kommt sehr gut an. Also viele Menschen finden ihn freundlich, niedlich. Es ist was Neues, man möchte ihn anfassen, man möchte wissen, wie er reagiert. Die Menschen freuen sich über seine Gestik, über seine Mimik und dass er auch die Augen rollen kann. Dass, irgendwie erreicht diese Technik den Menschen auf eine ganz besondere Weise.
Ist denn da die Zukunft auch tatsächlich dann drin, also in viel mehr Robotern wie Pepper in der Pflege?
Also wir sehen schon gute Perspektiven, Robotik weiterzuentwickeln. Das kann natürlich auch verfeinert werden noch. Wir setzen das ja jetzt zum ersten Mal in dieser Art hier an der Medizinischen Universität ein. Es gibt sicherlich noch viele weitere Möglichkeiten, auch jetzt mit einer neueren Generation von Technik hier weitere Studien machen zu können.
Über Roboter in der Pflege sprachen wir mit Dr. Bettina Glunde, Leiterin des Fachgebiets Pflegewissenschaft und klinische Pflege an der BTU. Vielen Dank.
Gerne, tschüss. Auf Wiederhören.
Wiederhören, tschüss.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Hallo Marc.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich entschuldige mich für die Geräusche im Hintergrund. Ich bin Moderator eines Festivals und habe mich in eine Ecke gedrückt hier. Also bitte nicht wundern, wenn es wummert im Hintergrund.
Also der Mann, der nicht nur alles weiß und alles kann, sondern auch ein ausgiebiger Festivalgänger ist. Wo bist du denn auf welchem Festival?
Ich bin der Moderator des Amphi-Festivals, ein Gothic-Festival, wo nur Fledermäuse, Spinnen und Wesen der Nacht zugelassen sind.
Das ist schön, da wäre ich jetzt nicht so gerne, aber wir hören ja dich im Hintergrund, beziehungsweise wir hören ja die Bässe und sprechen jetzt über ein, finde ich, sehr interessantes Thema. Es geht nämlich um ein bestimmtes Protein, Interleukin 11 heißt das. Das ist für verschiedene Alterserkrankungen verantwortlich und auch Mäuse besitzen dieses Proteins. Und jetzt haben Forscher des Medical Research Council Laboratory of Medical Science und vom Imperial College in London das Protein in Mäusen erfolgreich abgeschaltet. Das ist jetzt gerade veröffentlicht worden in Nature. Und ich finde, Mäuse und Anti-Aging sind ein perfektes Thema für dich. Was passiert mit diesen Mäusen, wenn man das Gen abschaltet?
Ja, das stimmt. Ich möchte noch erwähnen, die Unis Singapur, die Charité in Berlin, die Uni Melbourne und die Uni Nanjing, die waren auch noch dabei. Also das ist ein Riesending. Und du hast schon gesagt, die Zeitschrift, in der das veröffentlicht wurde, das ist die beste, die es gibt. Also wenn du da veröffentlichst, danach kommt nichts mehr. Das ist ganz, ganz fett. Und die Kollegen haben geschaut, wenn man dieses Eiweiß ausschaltet, was heutzutage geht, ob dann das Altern vermindert wird. Das ist insofern komisch, weil es gibt schon ziemlich lang Altersforschung und auch schon Tipps, zum Beispiel vom Leibarzt von Goethe, dem Dichter. Man soll halt gemäßigt leben und dies und das und sich die Zähne putzen und halt ein bisschen Sport machen, was man heute auch so kennt. Aber seit wir jetzt eingreifen können ganz tief, kommen die Leute natürlich auf andere Ideen. Als sie das ausgeschaltet haben, haben sie bei Mäusen gesehen, dass auf einmal die typischen Alterszeichen ausfallen. Das ist nämlich Muskelschwund, in dem Fall gemessen an den Beinmuskeln. Der fällt dann aus, also die Muskeln blieben auf einmal da. Das Fett, das schlechte Fett, was man manchmal im Blut hat, das stieg nicht. Und die Körperkerntemperatur war auch genau die richtige und nicht wie bei alten Leuten, dass sie dann auf einmal sinkt. Also das fanden die ziemlich interessant und auffällig, weil eigentlich ist dieses Eiweiß, von dem du gesprochen hast, dafür da, deine Immunabwehr hochzukurbeln. Also man schaltet was aus, was eigentlich dafür da ist, um dich gesund zu machen. Total seltsam. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir das jetzt mit Menschenzellen. Dann haben sie Hautzellen genommen und haben die gezüchtet, haben dann jetzt auch wieder dieses Ausschalten gemacht und haben dann auch festgestellt, dass hier typische Alterszeichen für Menschen oder auch für andere Wirbeltiere, nämlich so kleine, wie so Schwänzchen, die hinten an den Chromosomen dranhängen, die heißen Telomere, und auch Veränderungen in der mitochondrialen DNA, das ist nicht die im Zellkern, sondern eine andere DNA, dass die typischen Altersveränderungen da auch nicht auftreten. Und natürlich glaubt das jetzt keiner, ne? Dann haben alle gesagt, sorry, das wäre ein bisschen zu schön, ne? Wenn man einfach aus dem Immunsystem stammendes Eiweiß ausschaltet, dann lebt man länger. Aber tatsächlich, die Mäuse haben ein Viertel länger gelebt. Und auch bei diesen menschlichen Hautzellen gab es ein längeres Leben. Bei den Mäusen, wenn man die länger hat leben lassen, die haben die sogar ziemlich lange leben lassen damit, ist es dann sogar so, dass Alterszeichen wie dieser Alterstremor, also dass man dann so ein bisschen zitterig wird, nicht mehr gut gehen kann, sogar das Ergrauen wurde ausgeschaltet. Also total abgefahren. Aber jetzt Achtung, warum sagt man nicht, ja gut, dann machen wir das jetzt halt bei allen Menschen. Das, so wie sie es gemacht haben bei den Mäusen, entspricht das ungefähr einem Alter von 55 Jahren bei Menschen. Also warum geben wir jetzt nicht allen 55-jährigen Menschen eine entsprechende Gentherapie, wo das abgeschaltet wird? Weil eine Sache kann man nicht so genau prüfen, fühlen sich Menschen dann auch gesund? Bei Menschen hat man es ja nur mit Hautzellen ausprobiert. Und es kann ja sein, dass die super alt werden und auch weniger Alterszeichen haben, aber sich trotzdem nicht gut fühlen. Das hat man gesehen beim ersten geklonten Schaf, bei der Dolly. Die hat dann zum Beispiel mega Arthrose bekommen. Also die hat dann irgendwelche Gelenkschwierigkeiten gekriegt. Und das ist leider vermutlich das Tückische. Es könnte sein, dass wir viel, viel älter werden können, auch als Menschen, aber irgendwas an der Lebensqualität geht dann vielleicht doch den Bach runter.
Naja gut, aber wenn ich mir vorstelle, das eine Übel gegen das andere auszuschalten, dann würde ich vielleicht doch gerne lieber älter werden, oder?
Ja, das ist genau, das wird die große Frage sein in Zukunft, ob man das möchte. Es gibt natürlich viele Versuche mit so Begleitstoffen, die Menschen einnehmen, ne, Vitamine und so weiter oder irgendwelche anderen Stoffe. Da weiß man ja, das bringt nicht so viel, das nützt nicht genug, sondern es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass du eine gute soziale Umgebung hast. Und was nützt es dir, wenn du super alt wirst, aber alle dich für den Mega-Freak halten, weil du 1500 Jahre alt bist und keiner mehr mit dir reden will? Das trägt nämlich sehr, sehr wesentlich zu einem gesunden und fröhlichen alterndem Leben bei. Also deswegen, du kannst es ja so machen, du lässt es bei dir ausschalten und ich nicht. Und dann schauen wir am Ende experimentell, wer glücklicher ist. Und dann können wir das auch in der Science veröffentlichen.
Genau. Und dann gehen wir zusammen auf Gothic-Konzerte.
Genau.
Das ist doch mein Plan. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich wünsche dir viel Spaß an diesem Wochenende zwischen Fledermäusen, Spinnen und anderen musikalischen Geschichten auf dem Festival in Köln. Danke dir und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Es ist Olympiazeit und für 2 Wochen messen sich jetzt SpitzenathletInnen aus aller Welt in verschiedenen Disziplinen. Für ihren Auftritt bei Olympia haben die meisten SportlerInnen jahrelang hart trainiert natürlich. Allerdings gehen vielleicht einige von ihnen mit einem kleinen Vorteil ins Rennen und ins Training, denn in verschiedenen Studien wurden ungefähr 150 Genvarianten identifiziert, die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen können und so einen Vorteil verschaffen können. Aber wie groß ist dieser Vorteil? Ist er durch Training ausgleichbar? Und wie beeinflusst Sport überhaupt unsere Gene? Das erklärt uns jetzt Sportwissenschaftler Professor Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung Molekulare und Zellulare Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Guten Morgen, Herr Bloch.
Guten Morgen.
Genau, wie ist das denn? Wie können unsere Gene beeinflussen, wie sportlich wir sind?
Naja, die Gene entscheiden, welche Proteine gebildet werden, welche Phänotypen wir ausbilden. Also letztendlich sind die Gene unser Bauplan. Und das ist klar, wenn der Bauplan etwas anders ist, dass dann der Körper etwas anders funktioniert oder wir ein bisschen anders aussehen. Das heißt also, die Gene haben schon einen großen Einfluss auf die Art unseres Phänotyps Mensch.
Es gab im Tagesspiegel hier in Berlin am 19. Juli einen Artikel unter der Überschrift Olympische Gene, Mutanten am Start. Klingt das erstmal so, als müsse jetzt der Spitzensport, müsse man dafür quasi auch noch die genetischen Voraussetzungen mitbringen als absoluter Vorteil sozusagen?
Naja, genetische Voraussetzungen spielen natürlich immer eine Rolle. Es gibt da schon eine Reihe von Genen. Sie haben gesagt 150 Gene. Mittlerweile sind sogar noch ein paar mehr. Also wenn man heute auf 250 Gene kommt oder DNA-Polymorphismen, so nennt man im Prinzip dann diese Genvariation, die letztendlich irgendwo mit der Athleten-Performance, mit der Athleten-Leistungsfähigkeit verbunden sind. Das ist schon alles ganz schön, aber im Endeffekt ist es nicht ein einziges Gen, was entscheidet. Und das macht das Ganze viel, viel komplizierter. Das heißt, wir haben bisher noch kein so klassisches Gen, wo wir sagen können, das ist jetzt unser Top-Sprinter, das ist unser Top-Marathonläufer oder Kraftathlet, der besonders gut die Gewichte heben kann.
Wenn man jetzt quasi das nebeneinander stellt, ja, also einerseits Menschen, die vielleicht so ein Gen haben und deswegen prädestiniert sind für Sport, andere Leute, die dafür sehr, sehr hart trainieren, ist das tatsächlich auf einer Ebene zu betrachten oder ist es ein grundsätzlich anderer Ansatz sozusagen, Training gegen Gene?
Ja, die beiden beeinflussen sich ja. Die beiden, sowohl das Training hat einen Einfluss auf die Gene und die Gene haben einen Einfluss auf das, wie ich trainiere. Also wir können mit den Genen nicht unbedingt voraussagen, was wir nachher im Prinzip für eine maximale Spitzenleistung in irgendeiner Disziplin bringen. Wir können das ein bisschen planen, aber wenn wir im Endeffekt dann trainieren, dann verändern wir ja unsere Gene nochmal. Denn das vergisst man häufig. Die Gene sind erstmal der Bauplan, aber der Bauplan wird immer nochmal so ein bisschen modifiziert und überschrieben. Das nennt man heute Epigenetik oder funktionelle Genomik. Das heißt, sie trainieren, sie essen bestimmte Sachen und das verändert im Endeffekt die Gene. Und je nachdem, was für ein Genmuster sie haben, verändert das stärker oder schwächer. Das heißt, das grundsätzliche Talent kann einen Vorteil haben, aber wenn es den falschen Lebensstil hat, dann kann der Vorteil sich sogar in einen Nachteil umwandeln.
Sucht man denn eigentlich tatsächlich, also wenn jetzt Leute sozusagen professionellen Sport machen wollen oder in diese Richtung streben, werden die dann untersucht auf bestimmte Gene oder ist das noch Zukunftsmusik?
Nee, das ist nicht mehr Zukunftsmusik. Das ist auch schon vor 20 Jahren gemacht worden. Man hat schon vor 20 Jahren angefangen, in verschiedenen Sportarten letztendlich solche Genvarianten zu untersuchen. Damals hat man auch viel, viel weniger gewusst. Das waren ganz wenige Genvarianten, die man assoziiert hat zu den Leistungsfähigkeiten. Und dann hat man versucht, rauszufinden, wer besonders talentiert ist oder nicht. Aber es hat eigentlich nicht wirklich funktioniert. Und es ist auch nicht so, dass man damit einen Ausschluss macht. Also für eine Talentsichtung ist Genscreening auch heute noch sehr problematisch. Und ich würde sagen, man kann nicht wirklich aus 1 oder 2 Genen im Endeffekt eine Voraussage machen, ob das jetzt der Weltrekordler im Schwimmen wird oder im Marathon oder Triathlon. Das ist noch nicht möglich. Aber, und das ist im Endeffekt natürlich schon so eine Sache, man untersucht es schon und man untersucht immer mehr Gene und verbindet Gene, Genmuster mit letztendlich Leistungsfähigkeit. Das ist mehr dann eine Korrelation. Mhm. Und dann schaut man mehrere Gene zusammen an, man schaut Gencluster an und verschiedene Kombinationen und sagt, ja, das ist besonders gut. Ich sehe das momentan eigentlich noch ein bisschen mehr, nicht in der Talentsichtung, sondern in der Steuerung. Denn wenn ich weiß, ich habe Athleten, die haben ein bestimmtes Genmuster, kann auf bestimmte Gene achten, dann gibt mir das unter Umständen einen Hinweis, dass ich die anders trainieren werde.
Okay. Helfen richtige Gene beim Sport? Darüber haben wir mehr erfahren von Professor Dr. Willem Bloch, Sportmediziner und Professor für molekulare und zellulare Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Gehirnfrost beim Eisessen. Beim schnellen Eisessen meldet sich oft ein stechender Schmerz hinter der Stirn. Dieses Phänomen heißt Hirnfrost, auf Englisch Brain Freeze. Ursache für diesen Kälteschmerz ist laut Forschenden ein plötzlich gestiegener Blutdruck im Kopf. Nach einem starken Kältereiz werden schlagartig die Blutgefäße erweitert. Eine bestimmte große Blutbahn hinter den Augen und der Stirn lässt dabei viel Blut in den Kopf. Dadurch steigt der Druck im Gehirn, was wir als Kopfschmerzen wahrnehmen. Dahinter steckt ein Selbstverteidigungsmechanismus des Gehirns, um sich vor zu großer Abkühlung zu schützen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.